Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe jetzt schon Nummer 12 aus dem Oktober 2024. Und heute hier zu Gast ein neues Mitglied in unserem Wölferudel bei den Männern, ein junger Mann, ja doch, in meinen Augen noch junger Mann, aber schon erfahrener Mann mit vielen Stationen und deswegen sicherlich ein sehr, sehr schöner und interessanter Gesprächsgast. Ich begrüße ganz herzlich unsere Nummer 29, Marius Müller. Hallo.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung und die wunderschöne Einleitung.
Ja, das hast du schön gesagt. Marius, ja, du bist seit diesem Saisonstart im Wölfe-Team angekommen, hier in Wolfsburg. Ich hoffe auch gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst hervorragend aus. Wie war das Training? Du bist gerade vom Training gekommen. Wie ist es?
Schön. Also, um das Ganze zu beschreiben, ich glaube, wir haben knappe 16, 17 Grad oder werden es vielleicht später noch, aber super Sonnenschein, top Trainingsplätze. Hat viel Spaß gemacht heute, wir haben viele Kleinfeldformen gemacht, 1 gegen 1, Zweikämpfe, so ein paar Basics trainiert, die du auch immer mal wieder brauchst. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy, bin super hier angekommen. Auch die Family fühlt sich sehr wohl. Und ja, dass wir hier, glaube ich, optimale Bedingungen haben, um in der Bundesliga bestehen zu können, brauchen wir nicht drüber streiten. Mhm. Und freue mich einfach, dass ich ja aufgrund meines Alters dann auch nochmal die Möglichkeit bekomme, ja, ein Teil der Bundesliga zu sein.
Ja, ganz genau. Ja, du hast viele Stationen, über die werde ich gern mit dir ein bisschen reden. Das ist immer gerne so ein Thema, wo ich mich dran langhangel an den einzelnen Stationen. Wir fangen aber natürlich ganz, ganz vorne an, denn du bist geboren am 12. Juli, also mitten im Sommer 1993 im schönen hessischen Heppenheim.
Genau.
Kleine Gemeinde, ich glaube 30.000 Einwohner, irgendwie sowas in der Nähe von Darmstadt, Frankfurt ist auch nicht allzu weit, gehört, meine ich, auch zu Darmstadt dazu. Wie ist deine Jugend in Heppenheim so verlaufen? Also wie kann man sich das vorstellen? Sehr, sehr dörflich oder wie ist es gewesen?
Also genau genommen ist es schon so, wie du sagst. Ich bin in Heppenheim geboren und ich glaube, ich bin da aber auch nur reingefahren zur Geburt und dann sofort wieder rausgefahren.
Ja, okay, das
weil ich bin dann in Lampertheim aufgewachsen. Okay. Das ist so 10, 12, 15 Minuten neben Heppenheim. Und ja, muss auch wirklich sagen, so hatte ich sonst auch nicht wirklich große Berührungspunkte mit Heppenheim, außer dass in meinem Geburtspass steht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich aufgewachsen bin, eben dann in Lampertheim. Ja, hatte, muss ich sagen, super Elternhaus gehabt, kleine Schwester noch gehabt, die ist 4 Jahre jünger als ich. Und wir hatten schon Spaß, muss ich sagen, also mit den Freunden früher viel auf der Straße raus herumgekickt, draußen gewesen, ja, im Sommer mit dem Fahrrad ins Schwimmbad gefahren, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, also war eine coole Zeit und so ein bisschen noch nicht so digitalisiert, nicht so anonym, ne, sondern einfach noch beim Schulkollege klingeln gegangen und gefragt, ob er Zeit hat oder noch auf dem Festnetz angerufen.
Ja, genau.
Werde ich auch nie vergessen. Hallo, hier ist der Marius Müller, hat der XY-Zeit, ja, genau, heute. So. Das gibt's ja gar nicht mehr, da wird ja alles nur noch geschrieben.
Ja,
und
heute
so,
wird
also
alles mit WhatsApp-Gruppen erledigt.
Genau. Genau, und dementsprechend hatten wir, ja, super Spaß. Hatte auch, sage ich mal, einen coolen Freundeskreis gehabt, der auch relativ lang und auch eigentlich auch immer noch zum Teil besteht. Na klar, die Wege teilen sich irgendwann so ein bisschen, jeder geht so sein Leben, aber sag mal, paar sind noch hängen geblieben.
Ja, aber Lampertheim, ne, ohne das S dazwischen, Lampertheim. Ich kannte mal Leute aus Heppenheim, die hatten einen unfassbar starken Dialekt. Hast du dir den Dialekt abgewöhnt oder habt ihr den gar nicht erst gesprochen?
Ja, doch, tatsächlich spricht man bei uns so kurpfälzig, heißt das.
Genau.
So ein bisschen vom Mannheimer Dialekt. Ich denke, über Bühlen-Chälern werden das viele,
genau,
kennen.
Ja, ja.
Ich kann den Dialekt auch, meine Eltern sprechen den auch, teilweise meine Omas und Opas, die haben den dann schon noch ein bisschen mehr gesprochen. Manchmal kommt er auch durch, aber ja, ich finde es, ja, teilweise, wenn du irgendwo in Interviews bist oder jetzt eben auch in Podcasts und so weiter, finde ich einfach, dass es ein bisschen sauberer ist, ne, wenn man dann doch versucht, so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, gelingt dir hervorragend, muss ich sagen.
Aber ich habe damit auch wirklich, ich kann es sprechen, aber ich habe es auch selten gemacht, schon als Kind eigentlich nie.
Okay.
Und ja, macht aber auch Spaß, dann ab und zu ein bisschen im Dialekt.
Ja, eben. Sprich, also, ne? Ist dann vielleicht so, dass wenn du nach Hause kommst, dass dann das so losgeht. Also ich habe ein paar Freunde, bei denen ist das so. Die können sich das wegkneifen oder einfach wegreden, wenn sie woanders sind, aber wenn sie nach Hause kommen, dann gehen die gleich wieder voll in den Dialekt, ja, mit Eltern und mit Freunden und so.
Genau, also da tatsächlich hält es bei mir auch in Grenzen, aber meine Frau, muss ich sagen, die ist da auch immer dahinter, dass das nicht so sehr durchkommt.
Okay.
Aber macht schon Spaß, auch mit den Kumpels dann teilweise ein bisschen im Dialekt zu quatschen. Ne?
Ja, sehr schön. Ganz genau, da kommt da durch der Lampertheimer, finde ich sehr schön. Ja, wunderbar. Okay, also Lampertheim war auch deine erste fußballerische Station, dann bis 2003, also bis zu deinem 10. Lebensjahr, hast du dann beim kleinen Verein in Lampertheim Fußball gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja? Genau, das stimmt.
War von Beginn an Torwart dein Thema oder warst du erstmal draußen am Feld?
Ja, natürlich wollte ich auch erstmal Stürmer sein. Ist, glaube ich, auch ganz klar. Und die Story habe ich auch, glaube ich, schon überall, oder wurde, hat sich mittlerweile so rumgesprochen, überall wurde ich danach gefragt, wie bist du eigentlich ins Tor gekommen? War nichts geringer, als dass ich mich nicht benehmen konnte, sagen wir es mal so, und dem Trainer zuhören konnte, als er eine Übung erklärt hat, und habe dann ja ein bisschen rumgebolzt im Alter von, was war ich gewesen, 4 oder 5, und habe dann dem damaligen Torhüter ins Gesicht geschossen. Okay. Der hat dann, wie soll ich sagen, ein bisschen geweint und wollte dann auch nicht mehr so, und dann hat der Trainer gesagt, okay, alles klar, du gehst jetzt ins Tor als Strafe.
Ja.
Ja, und dann war ich vielleicht so verrückt, wie ich vielleicht auch heute bin, habe mich dann halt in viele Bälle reingeworfen, was vielleicht andere Kids in dem Alter nicht gemacht haben. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst ja erstmal bleiben, weil das machen nicht viele, was du da machst. Und dann hat sich das so aufgebaut und dann hatte ich Glück, dann hatte ich damals auch einen Co-Trainer gehabt, oder die haben sich das so ein bisschen geteilt, die Jugend, und der zweite Trainer, sage ich mal, der Roland, werde ich auch nie vergessen, hat sich schon ganz früh dann um mich angenommen, hat ein bisschen Torwarttraining mit mir gemacht, ne, so ein bisschen spezifischer gearbeitet im Alter von, was dürfte ich da gewesen sein, 6, 7, 8.
Echt so früh sowas. Schon? Okay.
Ja, krass. So halt einfach mal so ein paar Bälle geworfen, ne, und ein bisschen versucht zu erklären, ne, wie man so die Bälle überhaupt fängt. Und das hat mir schon relativ gut getan, muss ich sagen, ja. Und ja, aber eigentlich wollte ich dann auch gar nicht nach Kaiserslautern. Das muss ich auch dazu sagen, bevor wir dann auf die nächste Station kommen.
Ja, ja, genau. Ja, die kommt natürlich dann jetzt. Ja, noch nicht ganz. Also ich wollte natürlich noch ein bisschen in Lampertheim bleiben, auch schulisch und so. Du hast schon gesagt, du hast viele Freunde, zu denen auch heute noch Kontakte da sind. Wie ist Schule so gewesen? Bis wann bist du da überhaupt in der Schule gewesen? War das nur die Grundschule oder noch darüber hinaus?
Ich war in der Grundschule gewesen, in der Schillerschule. Klassisch die ersten vier Klassen. Und bin dann aufs Lessing-Gymnasium in Lampertheim gegangen. Und da musste ich mir schon sagen, habe ich mir schon auch dann doch durchaus ab und zu mal schwer getan. Mhm. Weil ich war einfach jemand, man hat schon früh gemerkt, so, ich brauche ein bisschen Action. Ich konnte mich schon, wenn es drauf ankam, natürlich auch benehmen. So, aber ich habe auch dann doch in jungen Jahren schon geliebt, so ein bisschen so das Leben so um mich dreht. Ne? Du stehst ein bisschen im Mittelpunkt. Habe dann natürlich auch das ein oder andere Mal mehr, sag mal, den Ärger bekommen von den Lehrern damals oder so, wie es vielleicht andere Schüler getan haben. Und muss sagen, es war eine coole Zeit, aber die Schule war mehr so aufs Musikalische ausgelegt. Und dadurch, dass ich dann auch schon, sage ich mal, also auf der weiterführenden Schule dann war, dann auch teilweise schon zu Lehrgängen von den Landesverbänden gegangen bin, wo du dann mal 3 Tage befreit werden musstest, das war immer ein riesen Hickhack. Und habe dann auch diese 7. Klasse wiederholt. Die 8. gemacht und in der 9. wäre es wieder so weit gewesen eigentlich. Und bin dann nach der 9. Klasse quasi, obwohl ich eigentlich hätte wiederholen müssen, bin ich auf die Realschule runter, die ist auch in Lampertheim. Und habe dort dann, bin dann hingegangen tatsächlich und zum Schulleiter und habe gesagt, du, pass auf, also was war ich da gewesen? So 15 oder so. Und dann bin ich gesagt, hey, pass auf, so und so. Ich sagte, hey, eigentlich bin ich ja so ein Typ und Fußball und das verlangt sehr viel und können wir da nicht irgendwas machen? Also ich wollte halt darauf hinaus, dass er sagt, hey, pass auf, du kannst bei uns, du kommst runter vom Gymnasium auf die Realschule, du kannst aber trotzdem weiter in die 10. Klasse, machst hier deinen Abschluss. Das hat dann am Ende auch geklappt, habe dann auch den Abschluss, ich weiß gar nicht, mit 2,1 oder so gemacht.
Okay.
Also war dann quasi ein Jahr auf der Realschule.
Und die haben dir halt ermöglicht, aber den Fußballfokus dann auch
genau,
zu setzen.
Genau, das war immer top, weil dort hatten wir auch so eine Schulmannschaft mit Fußballturnieren und so weiter. Und die waren natürlich auch mega happy, dass ich dann da war, weil ich habe ja schon auch in Lautern in der Jugend gespielt.
Ja, genau.
Zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten die natürlich einen guten Torwart im Tor, ne?
Ja. Das heißt also, an der vorigen Schule, am Gymnasium, das war so musisch orientiert, sagst du? Hattest du denn Ambitionen? Da gab es von der Familie aus Ambitionen, mit Instrumenten oder mit Musik mit dir irgendwas zu werden? Oder?
Ja, also ich glaube, mein Papa hat alles probiert. der hat selbst früher Handball gespielt, Auch, aber halt in Lambertheim, beim TV Lambertheim, wo ich auch Fußball gespielt habe. Die waren aber zu dem Zeitpunkt auch relativ gut. Frag mich bitte nicht, welche Liga. Ich habe immer nur von Stories gehört von Onkel und Opas und früher, ja, dein Vater war ein Riesenhandballer.
Okay.
Also habe es natürlich aber nie gesehen, weil da war ich dann noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Aber und die haben aus Handballerkollegen haben die eine Band gegründet, hat sich so entwickelt. Und ja, der ist natürlich musikalisch ziemlich angehaucht, hat sich auch, also hat halt auch einen extremen Selbstantrieb, ne, hat sich Musik, jetzt Gitarre spielen selbst beigebracht, hat ein Riesenabitur gemacht, studieren gegangen und. Also da habe ich immer Hochachtung vorgehabt, weil ich war immer, muss man ehrlich sagen, stinkefaul.
Okay.
Musste immer wirklich angetrieben werden. Und dann hatte ich aber auch zumindest so viel Intelligenz zu sagen, okay, pass mal auf, der hat ja recht, wenn der Papa was sagt, ne? Ich mach's mal besser.
Ja, genau. Ne?
Und dann konnte ich aber auch. Also immer, wenn es eigentlich drauf ankam, habe ich dann auch geliefert. Und ja, aber Gitarre spielen hat er auch probiert und dann war ich dann auch, ich glaube, 6, 7, 8 Mal in der Gitarrenstunde. Aber es war für mich zu wenig Action.
Ja,
also
ja.
Ich muss mich bewegen, ich brauche einen Ball, egal welcher. Lass uns Tennis spielen, lass uns Volleyball spielen, Basketball, Fußball, alles. Aber da hatte ich keine Geduld für, das zu lernen. Und muss wirklich sagen, so je älter ich geworden bin und je weiter ich gekommen bin im Leben, finde ich es schade, dass ich nicht gemacht habe.
Ja,
aber die Erkenntnis
ja oft, ne?
Kommt
das,
ja oft im Nachhinein. Genau,
dass man dann früher das hätte, die Angebote gehabt hätte und die dann nicht wahrnimmt und dann vielleicht später sagt, ah, hätte ich mal, wäre irgendwie ganz schön, wenn ich da jetzt ein bisschen was könnte. Aber du kannst was anderes besonders gut, bist besonders gut im Tor, hast diese Fußballkarriere vorangetrieben. War denn auch zu diesem Zeitpunkt für dich schon, ich meine, du sagtest, du hast in Auswahlen schon gespielt, irgendwie Landesauswahlen oder Kreisauswahlen, Bezirksauswahlen, war das schon auch dein Fokus, dass du gesagt hast, okay, ich will Fußballprofi werden, war das eigentlich Ziel und deswegen die anderen Sachen auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger intensiv bearbeitet?
Ja, jetzt mal die ganzen Kinder mit den Träumen bitte einmal kurz weghören, kurz die Eltern kurz auf Stopp drücken bitte oder vorspulen. Nein, ich sag dir ehrlich, ich hatte das nie, das Ziel.
Mhm.
Also ich denke, da mache ich auch kein Hehl draus. Mir hat das immer Spaß gemacht, ja, und es war aber irgendwie normal für mich, weil ich bin mit 10 Jahren dann nach Kaiserslautern gewechselt, habe dann eigentlich, bis ich 17 war, eigentlich nur Schule und Fußball gemacht, also so mittags um 3 nach der Schule raus mit den Jungs mal in die Stadt oder so, oder irgendwie auf den Bolzplatz gehen oder was anderes machen, ne? Dann hat man ja auch, kam ja dann auch damals so die PlayStation 2 Zeit, sage ich mal, wo man dann auch mal FIFA gespielt hat, das gab's für mich halt nie, weil ich war natürlich, je höher ich gekommen bin, immer länger in der Schule, ne? Aber in der Regel war ich so um 13:30 zu Hause von der Schule, hatte dann Mittagessen von der Mama, hat immer jeden Tag frisch gekocht, war überragend. Und dann habe ich aber halt meine 1,5 Stunden gehabt, wo ich, sage ich mal, Hausaufgaben und so einen Kram gemacht habe, wenn ich sie mal gemacht habe. Muss man auch dazu sagen, mit einem kleinen Augenzwinkern. und dann bin ich schon um, ja, was war das, 16:15 Uhr, hat mich meine Mama dann die ersten, ja, 6 Jahre oder die ersten 5 Jahre jeden Tag, ja, so 4-mal die Woche nach Kaiserslautern gefahren,
ja,
zum
Training. Das hätte ich fragen wollen, weil das sind ja knapp 90 Kilometer irgendwie.
Ja, 63 sind es.
63, also Lambertheim, ich habe von Heppenheim das gemessen, aber von Lambertheim, also 63 eine Tour.
Eine Tour, genau.
Das heißt, das war genau meine Frage, hast du da in Kaiserslautern irgendwie im Internat gewohnt oder du bist also tatsächlich zu Hause geblieben, bist in Lambertheim zur Schule gegangen und deine Mutter hatte ich dann täglich zum Training gefahren.
Die hat mich täglich hingefahren. Wahnsinn. Irgendwann haben sich dann auch Fahrgemeinschaften gegründet von Jungs, die dann über die Jahre entweder mal dazugewechselt sind, die irgendwo halbwegs in der Region waren. Und dann hat sich das so ein bisschen abgewechselt. Aber ja, meine Eltern haben, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre keinen Urlaub gemacht. Mhm. Weil der Urlaub ging halt fürs Fahren drauf, fürs Benzingeld. Mhm. Und dieses Verständnis hast du als Kind in dem Alter gar nicht. Obwohl du, sage ich mal, dann irgendwo Richtung 13, 14 denkst, ja, ich verstehe ja schon alles auf der Welt. Aber nee, du verstehst gar nichts. Mhm. Und das ist auch gut so. Meine Eltern haben das eigentlich immer relativ fern von mir gehalten, weil es sollte ja nicht als Vorwurf rüberkommen. So. Weil die haben ja schon dann wahrscheinlich auch andere Gespräche geführt wie ich, ne, sondern vielleicht auch mal hier mit dem Trainer oder da mal über 4 Ecken was mitbekommen. Und vielleicht hat sich für die relativ früh auch schon abgezeichnet, dass das was werden könnte und das sollte nie für mich so das Gefühl sein, ey, Junge, jetzt straff dich mal so, du kostest uns ja unseren Urlaub.
Ja, aber das ist ja das, was sich jetzt in allen Folgen eigentlich durchzieht, dass die Unterstützung von zu Hause eigentlich essentiell ist dafür, dass das funktionieren kann halt.
Ne? Ja, ohne
weil
das
alle immer irgendwie so supported werden von Eltern, manchmal sogar Oma und Opa, die Fahrdienste übernehmen und so, weil das einfach ja wirklich so zeitintensiv ist. Und wenn dann der Sprung, wie bei dir jetzt, zu Kaiserslautern, zu diesem großen Traditionsverein dann möglich ist, dann ist auch klar, dass dann eben die Kilometer dann manchmal gefahren werden, wenn man nicht gerade das Glück hat, da direkt in der Nähe zu wohnen halt so. Ne? Also,
ja, absolut. Und ne? Ganz ehrlich, es wär auch nicht anders gegangen. Und ich bin froh, dass meine Eltern das eigentlich nie thematisiert haben oder gesagt haben, ey Junge, pass mal auf, das funktioniert so nicht. Entweder du gehst jetzt ins Internat oder du hörst auf. Hm. Weil ich hätte zu 1000% aufgehört. Hm. Ich wäre niemals von zu Hause weggegangen.
Ja, verstehe.
Und dann weiß ich gar nicht, wie oft ich den Hut schon davor gezogen habe, dass sie das so viele Jahre für mich gemacht haben.
Das ist auch krass. Also das klingt schon krass und das ist natürlich auch ein Wahnsinnseinsatz einfach dafür, das so für sein Kind zu machen. Toll. Was machen denn deine Eltern beruflich, wenn ich fragen darf?
Papa arbeitet bei der Stadtverwaltung.
Ah, okay.
Und meine Mama ist Friseurin.
Irgendwo eingestellt oder gibt es einen eigenen Salon sogar? Irgendwie ein eigenes Geschäft?
Nee, die hat früher dann auch viel gearbeitet. Im Salon in Lampertheim. Und dann jetzt aber die letzten Jahre, als es dann auch mit dem Fußball angefangen hat, hat es einfach nicht mehr geklappt, weil ich habe ja auch noch, eine kleine Schwester, um die musste sich ja auch gekümmert werden und dann hat sie sich da voll, sage ich mal, so mehr dem Haushalt gewidmet.
Ja, okay. Jetzt bist du dann, also mit 10 kann man sagen, so um 2003 fängt deine Kaiserslautern-Zeit an, das heißt dann mit dieser Pendelei. Kaiserslautern, Betzenberg, da 98 die Meisterschaft nach dem Wiederaufstieg irgendwie, also wirklich auch natürlich eine Rieseninstitution im Fußball und auch zu deiner damaligen Zeit, dann auch wenn dann viele Krisen, Abstiege, Aufstiege kamen und diese ganzen Sachen, aber war das für dich auch so ein bisschen so, war dir das bewusst, dass du bei so einem großen Verein da bist? War das in der Bedeutung auch von der Meinung vielleicht für den Papa, für die Leute, die einen so umgeben, ist Kaiserslautern dann da unten? War das was Besonderes auch für dich oder war das so, ja, halt der nächste Schritt und ja, ist halt Kaiserslautern?
Genau so war es.
So war es, ja.
Ist halt Lautern. Ich habe das damals gar nicht verstanden, wie groß dieser Verein eigentlich ist und was der Verein für eine Historie hat. Weil wir auch, also um es dir genau zu sagen, mein Papa ist Bayern-Fan.
Ja. Und du warst schon immer VfL Wolfsburg-Fan, klar.
Sozusagen, ja. Also auf jeden Fall Klaus Reitmeier-Fan, das kann ich sagen.
Sehr gut. Cool.
Klaus Reitmeier hat mir sehr gefallen als Kind. Ja, das ist natürlich auch immer die Bundesliga
super
geschaut.
Typ.
Ja, habe ihn leider noch nie gesehen.
Aber. Liebe Grüße, falls er das hier hören kann. Ja, ich hatte mal eine sehr schöne Begebenheit. Ich habe mal gespielt und da kam er und da war es gerade eine echte Krisenphase und dann sind die irgendwie kurz vor Ende sind die dann gegangen, waren zu dritt und dann habe ich so durchs Mikrofon gesagt, hier Jungs, ey, ich glaube an euch, alles Gute, das wird und so. Und dann drehte er sich so total nett um. Also es war ein sehr schöner Moment, weil ich mochte ihn auch total damals. Ja. Es war irgendwie ein sehr, sehr geiler Typ, fand ich irgendwie. Auch wenn ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe.
Ja, nee, also ich kann es ja auch nur vom Fernsehen sagen und aus meiner Erinnerung, ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, aber ist mir irgendwie hängen geblieben.
So, und, ja, sehr schön.
Ja, muss sagen, mein Opa war Frankfurt-Fan. Mein Onkel HSV-Fan.
Okay.
So, und dann hörst du besser auf den Papa, genau. Und dann halt mit Olli Kahn aufgewachsen, bei Lampertheim immer im Olli Kahn-Trikot gespielt, wenn wir Wochenende die Spiele hatten. Ja. Und dann bin ich nach Lautern, musste auf einmal ein Kaiserslautern-Trikot anziehen. Und da muss ich da auch sagen, es war irgendwie so, es ist passiert einfach. Also ich wollte am Anfang auch gar nicht nach Lautern. Hatte ich ja schon eingangs mal gesagt.
Weil zu weit weg einfach.
Zu weit weg, ich wollte nicht weg von meinen Freunden. Ich konnte es nicht verstehen, immer so viel Auto fahren, weil damals kam eine Dreiviertelstunde, kam dir anders vor.
Ja, ewig, ja, natürlich.
Ich habe gedacht, ich sitze 3 Tage im Auto. Ne? Und muss halt da wirklich sagen, ohne meine Eltern wäre ich dort nicht hin, weil die einen Weg gefunden haben, mich irgendwie in Anführungszeichen zu zwingen, ohne mich zu zwingen.
Ja, so ein bisschen, weißt du, also die Hand zu nehmen einfach. Ne?
Genau, sie haben mich so begleitet, haben gesagt, hey, jetzt entspann dich mal, ja, schaust du jetzt erstmal 4 Wochen an, wir fahren, machen das mal und dann kannst du immer noch sagen, wir machen das nicht. Obwohl, ja, eigentlich schon relativ, die mich ja natürlich kannten und die wussten wahrscheinlich auch, okay, wir machen das jetzt mal 2 Wochen mit dem, dann macht er das sowieso, weil der, das wird ihm gefallen. So. Ja, und so war es dann am Ende auch. Also die 4 Wochen habe ich gar nicht abgewartet. Ich habe dann irgendwie nach, ich glaube, 1-2 Wochen gesagt, ja, machen wir, habe ich Bock drauf, weil natürlich auch nochmal ein ganz anderer Fußball war, aber auch nie mit dem Hintergedanken, irgendwann mal da in dem Stadion spielen zu können. Das war.
Ja, also du erzählst gerade natürlich Olli Kahn, kommen wir auch noch zu, haben die Kollegen von Wölfe TV hier auch schon schön entlockt, da konnte ich so ein bisschen schon mal stibitzen und jetzt eben Klaus Reitmeier und dann gibt es aber einen Gerry Ehrmann, der eben Legende am Betze mit über 300 Spielen für Kaiserslautern irgendwie, der da als Torwarttrainer auch dich unter seine Fittiche hatte. Wann fing das denn an? Gleich zu Beginn oder kam es erst irgendwann später?
Nee, das kam später. Also ich hatte mal, als wir so 12 oder 13 waren, hatte ich einmal mit ihm, da war er irgendwie da, hat ein bisschen zugeguckt, da hat er uns dann auch ein paar Bälle geworfen. Ja, und das war unfassbar, weil der Gerry, der war so ein Tier, der war so groß und breit. Ich als Kind hast du gar nicht getraut, den anzuschauen. So. Das war Wahnsinn, dann nur mit seiner großen Haarpracht da immer drauf. Angefangen hat es so, würde ich sagen, mit 16, wo er immer einmal die Woche so auf dem Fröner Hof, so hieß das Nachwuchsleistungszentrum damals, rausgekommen ist. Es war ein bisschen außerhalb von Kaiserslautern und so mit ein paar Torhütern trainiert hat. Da waren wir dann irgendwie so 3-4 Torhüter gewesen. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, mit 16 war das dann, weil ich hatte so die Schnauze voll gehabt von allem. Okay. Ich bin von heute auf morgen, weißt du, ganz, wie soll ich sagen, immer gereizt gewesen zu Hause, gar keinen Bock mehr auf den Fußball, gar keinen Bock mehr auf die Schule. Also es war wie so ein blockierter Zustand.
Pubertät auch ein bisschen wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber schon extremer, weil ich kann mir das bis heute nicht erklären. Ich kann mich sehr gut daran erinnern an die Zeit, okay, und ich war wie so fremdgesteuert und habe zu meinen Eltern gesagt, das ist vorbei, ich höre auf mit Fußball, ich mache das nicht mehr. Und dann hatte ich damals einen Torwarttrainer, also Gerry kam immer so, war ja bei den Profis, und ich hatte damals einen Torwarttrainer bei der Jugend dann gehabt, der uns dann in der U16, müsste das gewesen sein, oder U17 sowas, schon fast zweimal die Woche, dreimal die Woche trainiert hat. Also so wie heute mit fixen Torwarttrainern pro Jugend war das nicht. Du hattest vielleicht zweimal, dreimal die Woche Torwarttraining. Ja, ne? Und der war Lehrer in Kaiserslautern an der Schule. Und meine Mutter hat dann auch halt mit ihm gesprochen, hat gesagt, hey, Tobi Lenk war, heißt er, dann auch gesagt, hey Tobi, pass mal auf, irgendwas stimmt mit Marius nicht, so und so und so. Sagt er, ey, alles klar, lass uns mal, bring den mal abends nach Lautern, wir gehen mal was essen, dann höre ich mir den mal an und dann schauen wir mal. Naja, und dann hat mich meine Mutter abends nach Lautern gefahren mit natürlich Hoffnung drin, ne, dass der Tobi, weil ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden, war auch ein guter Mentor von mir, vor allem in der Zeit von 13 bis 16, 17. Wie gesagt, wir haben uns dann in so einem American Diner getroffen und haben da auch gesprochen. Und dann bin ich nach dem Gespräch raus ins Auto. Meine Mutter hat zwei Stunden lang im Auto gewartet. Ja, und habe mich ins Auto gesetzt und meine Mom schaut mich an und sagt, und, wie war's? Und ich sag so, ja, war super, Tobi hat gesagt, ich kann aufhören. Und meiner Mutter ist alles runtergefallen, die hat gedacht, das kann jetzt nicht sein. Wie? Und dann habe ich gemeint, nee, hab mit dem gesprochen und der hat gesagt, hey, Mama, ist doch völlig normal, ist doch cool, wenn du das fühlst, mach das doch einfach mal, probier das mal aus. Und der Tobi hat es einfach geschafft, mir in dem Moment und in der Phase so viel Druck zu nehmen, vielleicht Druck, den ich mir selbst auferlegt habe, vielleicht habe ich dann, ohne es so richtig zu wissen, das erste Mal realisiert, boah, hier könnte ich ja wirklich Profi werden oder so.
Was draus werden, ja.
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es mir bis heute nicht erklären, woran das genau lag. Und ja, Tobi hat mir einfach so viel Druck weggenommen irgendwie, dass ich dann nach Hause bin und war dann happy und war dann wirklich knappe 2 Monate zu Hause gewesen danach. Hab keinen Fußball mehr gemacht, bin nur noch in die Schule gegangen, hab mittags den ganzen Mittag auf dem Bett gelegen, hab Fernsehen geguckt abends, hab einfach mal so vielleicht auch ein Stück weit Jugend so nachgeholt.
Normale Jugendliche sein.
Ja, und dann weiß ich noch, wie heute kam sonntags abends im SWR, kommt die Sendung, kommt heute glaube ich auch noch, Flutlicht heißt die, so eine Sportsendung. Und da kam ein Beitrag über die U17, also meine Mannschaft. Die haben gegen Stuttgart gespielt und eben da kam ein Beitrag, die haben irgendwie sensationell 1-0 gewonnen. Stimmt, das war noch in der U17-Bundesliga-Saison war das sogar.
Okay.
Also schon fast kurz vorm Profi sein. Ja, ne? Und dann habe ich den Beitrag gesehen abends und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Wie kannst du hier hocken, dir den Beitrag anschauen und da nicht dabei sein?
Boah, das erste Mal, dass du Gänsehaut. Das ist ja so, also ich meine, was für ein Zufall am Ende auch.
Ja, total. Also das war alles innerhalb, und es kommt dir vor wie so ein halbes Jahr, aber es war alles innerhalb von 2 Monaten.
Das hat dir aber richtig die Augen geöffnet, der Beitrag da. Und
total.
Hat richtig, total. Richtig wachgerüttelt.
Total. Und der hat mir, dann habe ich so gesagt, das kann nicht sein, ich muss da hin. Weil jetzt wäre ich das erste Mal vielleicht auch im Fernsehen gewesen, so. Und ich weiß auch nicht, so. Ich bin nach diesem Beitrag, bin ich runter zur Mutter und habe gesagt, ab morgen will ich wieder beim Fußball sein.
Okay.
Und was ich nicht wusste, deswegen kommen wir jetzt zurück auf den Gerry Ehrmann, der stand über die ganze Zeit, und ich wusste von bis zu dem Zeitpunkt fast gar nichts mit ihm, außer dass wir ab und zu mal trainiert haben miteinander. Mhm. Aber der stand die ganze Zeit mit meinen Eltern in Kontakt und hat nachgefragt, hat geschaut, ne, und hat damals anscheinend schon bei mir erkannt, dass ich halt das Potenzial für einen Profitorwart habe. Aber halt auch so ein bisschen mental das Ganze nicht hinkriegt. Ne? Und dann habe ich wieder angefangen, war eine Woche da und habe direkt wieder U17 Bundesliga gespielt.
Krass. Aber das ist ja, da hatte ich jetzt wirklich eben Gänsehaut, weil das ist ja so ein Das ist so eine fantastische Geschichte, finde ich, weil ich meine, mal ab davon, dass der Tobi und Gary Ehrmann offensichtlich gesehen haben, was du für ein Potenzial hast, aber dann das so zu handhaben, dir diese Freiheit zu geben, die du in dem Moment wolltest. Du hättest dich wahrscheinlich auch nicht festnageln lassen auf, ich bleib dann noch, hättest dann einfach missmutig Training mitgemacht, hättest gar keinen Bock mehr gehabt.
Ja, und ich war dann auch zu der Zeit durch die Pubertät wahrscheinlich auch extrem, weil mir war das dann auch egal, ob du Trainer bist oder ob du, ich war dann auch respektlos, richtig respektlos, ne, und ich habe dann, ja, hätte, das wäre nicht gut ausgegangen und deswegen nochmal Chapeau an die Personen, die da mit dabei waren, ne? Meine Eltern und so weiter, die da einfach irgendwas erkannt haben, was ich in dem Moment selbst nicht gesehen habe in mir.
Ja, natürlich, ja.
Weil du warst immer nur, es war immer alles Gewohnheit, ne? Du bist in die Schule gegangen, du bist nach Hause gegangen, bist zum Training gegangen, bist nach Hause gegangen, hast geschlafen und am nächsten Tag das Gleiche.
Ja, ja, so eine Normalität, die man gar nicht wertschätzen kann
dann in dem Moment. Genau, und du verstehst es gar nicht in dem Moment.
Wahnsinn, aber eine super, finde ich, eine super intensive Geschichte und auch eine überraschende Geschichte, weil man hat ja oftmals bei denen, die hier zu Gast waren, da ist relativ früh, wird klar und dann haben die auch diesen Biss, den Weg zu gehen und wissen, ich habe das Zeug dazu und dann geht das los. Mhm. Nicht immer, aber oft passiert das und bei dir ist das Talent da und dann ist eigentlich irgendwann dieser Punkt gekommen, an dem du nicht willst, aber es gibt Leute, die das erkennen und die dich dann aber so gut handhaben, dass du selber alleine zurückfindest und dann natürlich ganz anders und Grüße gehen an alle Beteiligten raus, weil wir sind sehr dankbar, dass sie das so gemacht haben, dass du heute hier sitzt, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Also insofern, das ist eine super Geschichte, die ich auch so nirgends gefunden und gesehen habe. Also das finde ich wirklich fantastisch. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in diese Zeit.
Immer gerne.
Krass, also Kaiserslautern, ganz anders als ich das erwartet habe, eben nicht dieses Ehrfürchtige, da gehe ich hin, sondern eigentlich so, okay, ja, da gehe ich halt zwangsläufig hin, jetzt mit dieser Wendung dann, kommst du in die U17 und spielst jetzt in der Truppe, die dich quasi vom Fernsehen aus der Ferne heraus wachgerüttelt hat. Bist du danach anders zum Training gefahren? War es dann anders oder war es einfach dieses Gefühl von, okay, alles klar, ich habe verstanden, aber jetzt geht es wieder so weiter? Oder hat dich das auch schon, hat das einen Schritt bei dir gemacht? Hat sich da was verändert? Das
würde mich interessieren. Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich habe dann halt einfach schon verstanden, dass diese Chance, die ich gerade habe, je weiter du in den Jugenden kommst, dass die immer geringer wird, sie dann vielleicht irgendwann zum Profi umzumünzen, aber auch überhaupt Teil davon zu sein.
So nah dran zu sein auch, ne?
Genau, ist eigentlich so ein Privileg genug, wo sich einfach, und den Satz habe ich nie verstanden, den meine Eltern auch oder mein Vater oft zu mir gesagt haben, weißt du, wie viele andere sich ein Bein dafür ausreißen würden, an deiner Stelle zu sein, wo ich mir dann immer gesagt habe, ja Papa, aber ich bin nicht andere, ich bin ich. Und das habe ich so oft gehört. Und
ja, weil der Blick von außen halt fehlt als junger Mensch.
Ja, natürlich, klar, du kannst es nicht sehen und du ertappst dich aber jetzt anhand von meinem Kleinen zu Hause, wenn ich mit dem rede, ich hau die gleichen Sprüche raus, weil du halt mit den Jahren eben das überhaupt dieses Verständnis dafür ausbringst und ja, aber irgendwie so vergisst, dass du ja als Kind gar nichts damit anfangen konntest. Also warum mache ich jetzt das Gleiche teilweise? Und dann ertappe ich mich manchmal, wie ich dann sage, okay, gut, ich muss ihm das irgendwie anders erklären, weil ich habe es ja als Kind auch nicht kapiert.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Aber gut, du hast es dann verstanden und jetzt lächelt man darüber und man sagt dieselben Sachen. Das geht übrigens jedem so, glaube ich. Also das geht mir als Vater auch genauso, dass ich mich manchmal dabei erwische, dass ich sozusagen die Sachen zitiere, die ich früher so gehasst habe oder nicht verstanden habe. Ja, der Betzenberg, Kaiserslautern, überhaupt eine sehr, sehr lange Geschichte für dich. Du warst doch insgesamt 15 Jahre bei Kaiserslautern in der Jugend. Dann hast du in der zweiten Mannschaft gespielt. Dann kam der Vertrag in die erste Mannschaft. Bist dann ausgeliehen worden nach Leipzig.
Verkauft.
Verkauft sogar. Ja. Ah, okay. Siehst du, ich hatte es nur als Laie gesehen. Mhm. Okay. Aber was ich noch davor wissen will, nämlich ein ganz wichtiger Punkt in deiner Kaiserslautern-Zeit, ist die, vielleicht nicht Begegnung, aber das Zusammenkommen mit deiner jetzigen Frau, mit Vivian. Am 24. Dezember 2011. Und da hat sich bei mir die Frage aufgedrängt, wie lernt man denn seine Frau am Heiligabend kennen? Warst du nach dem Heiligabend mit der Familie noch abends aus oder wie kommt sowas?
Na, in der Tat war es so, dass ich dann eben nach meinem Realschulabschluss nach Bensheim quasi auf die Schule gegangen bin. Das ist dann auch wieder so eine Viertelstunde von Lampertheim weg, quasi der Nachbarort von Heppenheim.
Kennt man auch.
Ja, man fährt öfters mal durch. Ne? Wenn man da bei Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, die A5, da war das. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das gemacht habe, warum ich dahin bin. Habe einfach gesagt nach dem Realschulabschluss, ja, ich mache jetzt noch Abitur, aber ich will das in Bensheim machen, weil es war hat überhaupt nicht sinnvoll, weil ich musste eine halbe Stunde noch früher aufstehen, weil ich musste mit dem Zug rüberfahren. Dann war ich irgendwann 17, konnte ich wenigstens mit dem Roller, mit dem Autoführerschein dann rüberfahren. Aber es war nur mit Umständen verbunden. Aber irgendwie bin dann auf die Karl-Kübel-Schule dort und hatte dort so eine geile Zeit, 2 Jahre, okay. Wo ich dann irgendwann meine Frau kennengelernt habe, quasi auf der Schule. Und B, einfach halt eine coole Klasse hatte und richtig geile Lehrer, die halt alle fußballverrückt waren. Und ich kannte das bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht, dass du erstmal, bevor der Unterricht losgeht, mit dem Lehrer erstmal so 15 Minuten über die Bundesliga am Wochenende quatscht und die ganze Klasse schon richtig genervt davon ist, dass wir immer nur über unseren Fußball reden. Also es war überragend und die haben mich wirklich, sag ich mal, dann in der Zeit von 17, 18, 19 dahin gebracht auch und so unterstützt, obwohl ja Bensheim mit Kaiserslautern überhaupt keine Berührungspunkte hatte, dass ich halt da mein Fachabitur ohne groß Probleme machen konnte, weil das war ja dann schon die Zeit so, der Geri hat öfters mal angerufen und gesagt, ja Junge, bei uns ist einer verletzt, du musst kommen, ja, aber ich stehe gerade in der Schule, so, ich muss noch mit dem Auto nach Hause meine Sachen holen, von dort nochmal eine Dreiviertelstunde hin, ja, ist egal, komm einfach. Okay. Ja, und die haben mich immer gehen lassen, haben mich immer unterstützt und der eine Lehrer, Props gehen raus an Herr Knot. Weiß nicht, ob du es hörst. Der hat mir einfach, ich glaube, 14 Punkte in Rechnungswesen gegeben. Am Ende noch. Der hat gesagt, okay, gut, du machst Fachabitur, du wirst jetzt Profi, das ist dein letztes Zeugnis, hier ist die 14.
Ja, sehr gut.
Also, Grüße gehen raus.
Ja, der war top. Du hast im Vorgespräch, wir haben kurz ein bisschen vorher schon erzählt, hast du gesagt, dass du eigentlich nicht so ein Typ bist, der so gern Veränderungen hat. Das hat mich schon mal erstmal stutzig gemacht, weil das natürlich in einem Fußballprofi und auch gerade mit deiner Vita und deinen Stationen schon auch ein bisschen komisch ist, das so zu hören. Aber wenn du dann jetzt sagst, du weißt gar nicht genau warum, weil du bist dann fürs Abi nochmal irgendwie ganz woanders hingegangen, das ist ja eigentlich das Gegenteil.
Wie gesagt, also manchmal passieren Dinge, ich weiß gar nicht warum. Also mit meiner Frau das Gleiche, weil ich weiß noch wie heute, sie hat mir auf Facebook geschrieben damals und dann hatte sie auch zu dem Zeitpunkt irgendwie in einer Beziehung oder so als Status. Da hat man ja immer drauf geschaut. Ne? Ja. Und ich habe grundsätzlich nie mit Mädchen oder mit Frauen geschrieben zu der Zeit, die das drin hatten. Warum auch immer ich ihr dann geantwortet habe, kann ich mir bis heute auch nicht erklären.
Sollte, ne?
Und dann
so sein.
Kam man ins Gespräch, genau. Und dann haben wir uns ja auch im Dezember kennengelernt. Und dann war das wohl aber irgendwie so eine alte Geschichte, die irgendwie bei ihr am Auslaufen war und sie hat es aber noch nicht geändert mit dem Status. Dann haben wir unser erstes Treffen gehabt, war auch in der Schulpause, war direkt hinter der Schule, war ein Burger King.
Wie romantisch.
Und sie ist dann hin mit ihrer besten Freundin und ich habe gedacht, so ja, man ist ja so ein bisschen schüchtern, ne? Und habe dann meine 8 Kumpanen aus der Klasse mitgenommen. Und dann haben wir da im Burger King gesessen, ich auf der linken Seite, sie auf der rechten Seite, kein Wort miteinander geredet. Und haben dann gesagt, okay, gut, dann machen wir das nochmal wann anders, dann in Ruhe und zu zweit. Und dann ging das auch relativ fix. Und eben haben dann an Heiligabend, habe ich dann bei meiner Familie zu Hause gefeiert, sie bei ihrer. Und dann war das schon so, jetzt muss ich überlegen, also hauptsächlich über Facebook, ich weiß nicht, WhatsApp, ob es das damals schon gab, kann ich mich gerade nicht dran erinnern.
Ja,
ich glaube aber schon.
War damals noch Fall, über Facebook. Damals haben die jungen Leute noch über Facebook
gedatet und geschrieben. Ja, das ging ja los ja, mit SchülerVZ wie die ganzen Portale alle hießen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann vereinbart und sind dann nach Heppenheim. Habe ich mir wieder einen Berührungspunkt mit Heppenheim in Apfelbaum. War so eine Diskothek, mehr so eine Dorfdisco.
Ja, das,
ich mit meinen Kumpels, sie mit ihren Freundinnen haben uns dann da halt getroffen und dann habe ich sie mit nach Hause genommen. Ne?
An Heiligabend.
An Heiligabend mit nach Hause genommen und am nächsten Tag war erster Weihnachtsfeiertag, hält mir meine Frau bis heute vor, war erster Weihnachtsfeiertag und da ist ja bei uns in der Familie immer ein Riesen-Event gewesen.
Okay.
So, und wir sind halt irgendwie, keine Ahnung, um 4 Uhr aus dem Club nach Hause und meine Eltern haben nur gesehen, da stehen andere Schuhe unten, alles klar, die lassen wir mal in Ruhe. Ja, dann sind wir um, keine Ahnung, 11:30, 12 aufgewacht und 10 Minuten später stand die ganze Verwandtschaft da. Und meine Frau hat dann erstmal, ja, guten Morgen, hier bin ich, ne? Bin die Vivian. Und war dann halt von Tag 1 mittendrin und
ach, super.
Dann hat sich das durchgezogen und wie gesagt, ich war damals in der A-Jugend gewesen. Und das hat sich durchgezogen bis heute.
Ja, toll. Also auch eine neuerliche, sehr schöne Geschichte mit Burger King und 8 Freunden. Also das ist ja
Wahnsinn.
Gut. Also so geht es und so ist es damals gegangen. Dann habt ihr euch da dann endgültig kennengelernt am Heiligabend 2011 und dann auch geheiratet, 6 Jahre später, auch fast an Heiligabend, kurz vor Heiligabend, am 22.12. Und mittlerweile habt ihr auch ein Kind zusammen, einen kleinen Jungen, Levi, 4 Jahre alt, dachtest du.
Genau.
Und Und bist du mit ihm schon ab und zu mal im Garten und gibt schon mal, baust schon mal ein Tor auf und er hechtet sich?
Haben wir alles. Ja. Aber er versteht es noch nicht so ganz, weil er stellt sich immer ins Tor rein. Ich versuche ihm dann zu erklären, dass du vorm Tor stehen musst als Torhüter.
Ja, vielleicht hat er die Elfmeterregel schon verändert.
Jetzt erinnere ich mich zurück in meine Kindheit. Da gibt es auch noch ein Bild zu Hause von meinem Vater. Da stehe ich auch im Tor drin. Ich habe es auch nie verstanden. Deswegen scheint alles normal zu sein.
Läuft alles.
Genau, also machen unser Ding, kicken ab und zu. Ja, naja, aber der ist total fanatisch in seine Holzeisenbahn. Und da fährt er den ganzen Tag mit seinen Eisenbahnen.
Ach, großartig. Ja, genau, das soll er auch genießen. Das ist auch genau richtig. Sehr, sehr schön. Wir kommen nochmal zurück. Also Kaiserslautern. Mhm. Da dann wirklich auch, dann bist du 2014, 15, 16 so. Da hast du dann auch in der ersten Mannschaft bist du auch gewesen. Hast da ordentlich gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil das so ein bisschen verwirrend überall aufgeführt war, aber dass du 40 Spiele, glaube ich, dann für die erste Mannschaft auch gemacht
hast. Das dürfte ungefähr hinkommen. So. Mhm. Ja, es war ein bisschen über drei Saisons verteilt. Mhm. Ich war irgendwie anderthalb Jahre Nummer zwei und habe dann da auch mal gespielt, als Tobi Sippel, der jetzt bei Gladbach ist, verletzt war. Und dann, ich meine, 2015, 2016 ist der Tobi dann nach Gladbach gegangen und dann haben sie mich zu Nummer eins gemacht. Mhm. Habe ich das ganze Jahr durchgespielt und 2016 bin ich dann nach Leipzig gewechselt.
Genau, da wurdest du verkauft nach Leipzig. Genau. Ah, okay, siehst du, es stand überall Laie, aber du bist dann nach Leipzig gewechselt. Nach Leipzig verkauft, Entschuldigung, das habe ich dich dann gemacht. Und du bist dann ein Jahr später wieder geliehen worden nach Kaiserslautern.
So, genau, so rum war's.
Und da habe ich mir gedacht, okay, erstmal kommst du nach Leipzig. Wie ist der Wechsel gewesen von Kaiserslautern? Dann ja Leipzig RB, auch mit dem ganzen Komplex, mit dem ganzen Engagement, was die da auch haben, die Professionalität, vielleicht nochmal ein Level, auch dann der ganze Campus da von RB Leipzig ja sehr beeindruckend. Wie hast du das empfunden, den Wechsel dahin? Und deine Frau Vivian an deiner Seite, nehme ich an, ihr seid dann zusammen dorthin?
Genau.
Und wie war Leipzig für dich? War das sehr anders oder warst du dich gleich wohlgefühlt und...
Ja, schon. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht auch zu der Zeit. Ich bin dahin, weil in der Aufstiegssaison, also ich bin quasi nach dem Aufstieg in die Bundesliga, bin ich zu Leipzig gewechselt. Wir haben in dem Jahr, wo ich Nummer 1 in Lautern war, gegeneinander gespielt. Und die Hinrunde hatte Cole Torti gespielt, der hat sich dann verletzt gehabt bei Leipzig. In der Rückrunde dann Gulaschi. Mhm. Und dann war es aber so, dass Rangnick zu dem Zeitpunkt dann für das entscheidende Aufstiegsspiel den Gulaschi aus dem Tor genommen hat und Cole Torti hat spielen lassen. Heißt, für mich war irgendwie so schlüssig, die sind sich uneinig, die haben gar keine richtige Nummer 1. Mhm. Und dann kam eben die Anfrage und ich hatte das ganze Jahr durchgespielt, auch relativ gut. Und dann war für mich klar, okay, das ist die erste Chance vielleicht mit 23 Bundesliga zu spielen, weil dort gibt's keine fixe Nummer 1 so und ja, gucken wir mal. Eben, dann bin ich hin und dann habe ich aber schon gemerkt so, boah, das ist doch was anderes so, ne, so ein Vereinswechsel, andere Umgebung, nochmal weit, das erste Mal richtig weit weg von zu Hause. War dann auch froh, dass Vivian dabei war. Wir haben uns dann auch so nach zwei, drei Monaten schon dann auch gut zurechtgefunden. Wir hatten eine coole Mannschaft gehabt, die mit vielen guten Jungs und auch viel Qualität. Ja, klar. Dann, du hast es angesprochen, der Campus ist halt schon damals High-End gewesen. Mhm. Also was du für Möglichkeiten hast, jeder Spieler hat sein eigenes Zimmer und hin und her und also Wahnsinn. Und ja, dann habe ich nicht gespielt. War beim Coach, beim Ralf Hasenhüttl, der war damals Trainer. Genau. Der hat dann Gulaschi zu Nummer 1 gemacht, hat mir das auch super plausibel erklärt und so weiter. Und ja, und dann muss ich einfach sagen, haben wir als Mannschaft und Pete hat ein super Jahr gespielt. Wenn was durchkam, hat er es gehalten. Mhm. Wir haben über 20 Siege in dem Jahr geholt. Okay. Wir sind Vizemeister geworden. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach in dem Alter dann nicht die Möglichkeit gesehen, dort zu spielen. Und das war auch okay so, weil einfach Pete hat super gemacht. Ja, und ich stand aber die ganze Zeit halt auch mit Gary Ehrmann im Kontakt. So, ne? Und dort ist dann auch der Torwart, der quasi mein Nachfolger war, der ist auch nach einem Jahr schon wieder weitergezogen nach Hamburg. Und die waren eh auf der Suche nach einem Torwart. Und
dann kam die Laie zustande.
Kam die Laie zustande, genau, und Gary hat gemeint, hey, pass auf, hat dir gut getan vielleicht das Jahr, wir holen dich wieder zurück und so. Ja, dann bin ich wieder zurück, bin wieder auf dem Betze aufgeschlagen.
Ja, Situation. Aber für mich war so interessant auch zu sehen, du gehst nach Leipzig, dann kommst du wieder zurück nach Kaiserslautern und gehst dann ein Jahr später ja nochmal wieder nach Leipzig. Also dieses Hin und Her mit deiner Frau Vivian an der Seite. Ruft man da an und sagt, zieht wieder in die gleiche Bude ein wie vorher ist das nicht stressig irgendwie dann?
Ja, brutal. Also es war eine ganz krasse Zeit damals, ne? So, weil ich wusste auch nach dem Jahr in Lautern, das Problem war, wir sind abgestiegen, noch in der Saison, erstmals in die dritte Liga mit Lautern. war eh schon Drama genug und auch keine einfache Zeit, weil es nach wie vor und auch damals mein Kindheitsverein so, mit denen dann da beteiligt zu sein, abzusteigen. So, dann wollte ich eigentlich eventuell noch dort bleiben, wieder versuchen, nach einem Jahr den Fehler auszubügeln. Ja. Da hat dann aber Leipzig gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen, dass du zurückkommst. Jetzt wusste ich aber auch, wenn ich da zurückgehe, da spielt Gulaschi in der Bundesliga. Mhm. Die hatten damals dann noch Yvonne Mvogo geholt aus der Schweiz. Mhm. Das heißt, ich gehe da als Nummer 3 hin mit 25, habe aber gerade ein Jahr zweite Liga gespielt, habe sogar auch relativ anständig gespielt in dem Jahr, obwohl wir abgestiegen sind, und habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ja, und dann hat aber Leipzig halt einfach das Veto eingelegt und hat gesagt, okay Junge, wir haben dich vor einem Jahr gehen lassen, du wolltest es unbedingt, so jetzt kommst du zurück, weil Rangnick will einfach 3 Nummer 1 Torhüter haben, weil wir spielen international und so weiter und hinher. Ja, und dann habe ich das halt auch gemacht. Ich hatte ja Vertrag. Ne?
Prinzipiell ja auch, auch richtig, irgendwie dann zu gehen, weil mit Leipzig ja auch ein potenter Verein da ist und so. Und aber natürlich, klar, diese sportliche Situation für dich.
Ja, da war die natürlich war, schwierig. Ne? Genau, da war ich einfach zu jung für. So, ich konnte konnte mich nicht als. Also ich bin einfach kein Nummer 3 Torhüter gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, so, das hätte ich jetzt mit mir vereinbaren können. Da bin ich zu viel Wettkämpfer für. Und ja, das war kein einfaches Jahr dann. Muss ich wirklich sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich dann aber auch jemand, ich ziehe das dann auch durch, und du wirst das mir auch auf dem Platz nicht anmerken, und ich lasse das auch nicht an der Mannschaft raus. Oder dass ich mich irgendwie hängen lasse oder so. Ne, gibt es auch genügend, die das halt einfach vom Kopf nicht anders können.
Ja, aber die Professionalität, die musst du ja dann irgendwie
haben. Ja, vor allem als Torhüter halt, weil wenn du jetzt Turnierform spielst und deine Mannschaft kriegt jedes Mal die Hucke voll, weil du hinten drin keinen Bock hast, dann das kannst du nicht erlauben. Und dann wusste ich ja aber auch, wenn ich da irgendwann vielleicht weggehe, dann gehst du ja von einem Champions-League-Verein mittlerweile, was ja Leipzig war, und hast vielleicht nochmal andere Möglichkeiten.
Mhm. Und so kam es dann ja auch. So kam es dann. Ich meine, letztendlich bist du dann in schöne Luzern gegangen, zum FC Luzern, in die erste Schweizer League, in die Super League, und hast dann da 4 Jahre für den FC Luzern gespielt. Und wenn man sich das anguckt, allein wenn man es nur irgendwie googelt, direkt am Vierwaldstätter See, Kanton Luzern, zentral in der Schweiz, kurz vor den Alpen, wie ist es gewesen? Ich stelle es mir total schön vor, dass du einfach hinkommst und sagst, okay, wow, jetzt passt irgendwie alles. Gerade wenn du in der Zeit davor so hin und her gerissen warst zwischen den Stühlen Lautern und Leipzig und diesen Schwierigkeiten. Wie war die Zeit in Luzern und das da hinkommen?
Ja, genau. Also ich habe dann auch eben zu meinem Berater damals gesagt, wenn du irgendwas im Ausland hast oder so, da hatte ich einfach Bock zu. Ja, und dann kam er mit Luzern. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, Luzern habe ich schon mal gespielt als Kind auf so einem Feldturnier, aber wenn du mich jetzt fragst, wo das in der Schweiz liegt, habe ich gar keine Ahnung, weil ich habe mich da mit der Schweiz, bin da nie in Urlaub gegangen oder so, also ich kannte mich da gar nicht aus. Dann hat meine Frau erstmal das Handy gezogen, hat geschaut, wie weit ist das von der Heimat weg. Okay. Und genau, dann habe ich aber auch gesagt, machen wir. Dann hat er mir die Nummer vom Sportdirektor gegeben, der hat mich angerufen, und ich mache dann so Dinge auch gerne selbst. Ne? Ich brauche dann halt einfach einen Berater, der für mich die Kontakte klar macht und der für mich die Dinger herstellt und mich auch irgendwo auf dem Markt präsentiert und so weiter bei Vereinen. Aber wenn dann der Kontakt mit einem Verein entsteht, so habe ich es hier bei Wolfsburg auch gemacht, dann packe ich meine Frau ein und dann fahre ich da runter. Dann will ich da keinen anderen haben, weil ich will, dass der Sportdirektor und der Trainer für mich ein Gefühl kriegen und ich für die und so weiter. Und dann sind wir in die Schweiz gefahren. Ja, wir haben tatsächlich unmittelbar am See gewohnt, also nicht jetzt direkt erste Reihe, aber du bist dann über so eine Hauptstraße drüber und warst direkt eigentlich schon am Strand zum Reingehen, sage ich mal, ein bisschen kieselig gewesen, aber das Wasser ist halt Wahnsinn, die Wasserqualität da unten ist unglaublich. Und dann sind wir eben oft in den See gegangen, und dann kam ja auch der Kleine irgendwann auf die Welt, und wir haben so wenig unternommen gehabt, weil wir mit diesem ganzen Zirkus so überfordert waren. So neues Land und neue Leute, und jetzt spiele ich auf einmal wieder und auch eine wichtige Rolle, und am Anfang haben wir dann eben auch noch international gespielt. Und das war so viel, dass wir das gar nicht so richtig genießen konnten. Okay. Und dann kam der Kleine auf die Welt, und dann war mein erster Gedanke so nach 3 Wochen, boah, hätte ich mal mehr gemacht, ey. Weil mit Kind ist das eine ganz andere Hausnummer.
Ja, das ist wohl richtig. Aber du bist da tatsächlich voll zum Publikumsliebling auch avanciert. Hast da super gespielt in deiner Zeit in Luzern. Hast insgesamt 120 Spiele für die gemacht. Und ihr habt auch in 2021, also genau in der Mitte deiner Zeit da, den Schweizer den Cup geholt.
Genau.
Und zwar nachdem ihr, ich glaube, den das letzte Mal 29 oder 30 Jahre davor dann geholt habt.
Ja, dann war es am Ende, waren es 4 Jahre gewesen. Im zweiten Jahr haben wir den Pokal gewonnen. Im dritten Jahr die Relegation. Und dann wäre für mich eigentlich so der perfekte Zeitpunkt gewesen, zum sagen, okay, jetzt war ich 3 Jahre da, jetzt können wir irgendwie was verändern. Genau, das war dann so, weil du hast dann schon gemerkt, im vierten Jahr, ja, es war alles dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen schwieriger alles geworden. Es war nicht mehr so, es war so ein bisschen so, ja, das war dann schon nicht so einfach, weil meine Frau mit dem Kleinen so, es war schon sehr, sehr anstrengend. Wir waren ja auch immer alleine da unten. Ne? Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, wie die Anfangszeit ist.
Ja, wie wichtig auch Familie ist, wenn wichtig, die jemand unterstützen kann.
Ja, genau, und die Eltern meiner Frau haben ein Familienhotel in Bensheim. Und das heißt, die waren auch 24/7 am Arbeiten, konnten ganz, ganz selten kommen. Meine Eltern sind auch arbeiten gewesen, von Montag bis Freitag. Die kamen dann mal am Wochenende oder wenn wir mal ein Heimspiel hatten. Ja, und
also schon der Wunsch, dann das schöne Luzern dann irgendwie auch nochmal wieder Richtung Deutschland zu verlassen,
absolut,
um einfach ein bisschen näher zu sein.
Absolut.
Die Gelegenheit gab es dann ja auch.
Ja.
Nach dem vierten Jahr dann in Luzern ging es dann in die zweite Liga zu Schalke 04. Und auch wieder so ein Traditionsverein, diesmal natürlich sicherlich von deiner Wahrnehmung her ganz anders als in jungen Jahren mit Kaiserslautern. Dann zu Schalke zu kommen, du hast da auch gespielt, 21 Spiele. Bist da auch wieder Publikumsliebling geworden, einfach durch deine, man beschreibt dich immer so als authentischen Typen, der erfrischend ehrlich und eine offene Art hat irgendwie. Und das passt natürlich zu Schalke. Das passt übrigens auch sehr gut zu VfL Wolfsburg. Deswegen sehr schön, dass du hier dann jetzt zu uns gekommen bist. Aber auf Schalke natürlich hast du dann nochmal Fuß gefasst und wahrscheinlich dann auch diese Bedenken, von denen du gerade gesprochen hast, beiseite legen können. Denn da dann irgendwie sich so zu etablieren und so abzuliefern, ist ja dann, zeigt dir dann ja schon, okay, ich bin doch noch da und ich kann das noch. Auch wenn es erstmal noch die zweite Liga war.
Ja, absolut. Vor allem war es ja wieder aus so einem Gesichtspunkt, der wiederkommt, so, der sich in meinem Leben so widerspiegelt. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte gar nicht nach Schalke.
Das klingt aber nach.
Weil, und das sage ich dir jetzt auch aus dem Grund, nicht weil ich das doof fand oder mir nicht vorstellen konnte, aber ich war 29, habe in der Schweiz jetzt gespielt, habe einen Stammplatz da und eigentlich passt ja eigentlich soweit, wenn dieser innere Antrieb nicht wäre. So, jetzt hat mich aber Schalke als Nummer 2 geholt. Jetzt war das alles in so einem Zeitraum, wo Fährmann dann in der Rückrunde der Bundesliga ja auch wirklich gut gespielt hat. Und ich dachte mir dann auch so, ja, aber jetzt gehst du zwar nach Deutschland, aber dann da auf die Bank. Zweite Liga, boah, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da hingegangen und komme am ersten Trainingstag rein. Und dann hieß es ja, Ralle hat sich verletzt im Urlaub. Im Sommer hat einen Faserriss in der Wade. Jetzt schauen wir mal, wie lange der weg ist. Und dann hatten wir ja wirklich 5-6 Wochen, glaube ich, Vorbereitung. Ja, und dann hat es gezogen und dann war ich aber auch relativ neu und du kommst aus der Schweiz eigentlich als Nummer 2 und machst die Vorbereitung, weißt ja nie so recht, was ist mit Ralle, wie sieht's aus, wie denkt der Verein überhaupt? Ja, und auf einmal spielst du vor 55.000.
Ganz genau. Und spielst gut. Machst es gut und überzeugst alle Leute. Ich meine, das ist ja eben genau der Punkt. Ne? Du kommst dann rein und bietest dein Ding an und es funktioniert halt. Und du kannst halt beitragen zu erfolgreichen Spielen und zu guten Momenten und so. Ne?
Ja, klar. Und ich glaube, dass halt einfach auch meine, sag mal, irgendwo Mentalität und das, was mir vor allem auch Gary dann beigebracht hat, diese Leidenschaft zum Fußball, dieses Emotionale auch, dass man sich auch gut und gern mal über ein Tor im Training auch einfach mal freuen kann. Das machen ja ganz viele heute auch nicht mehr. Die schießen Tor und so ganz normal. Oder wenn du einen Ball hältst oder wenn einer ein Tackling macht, dass so dieses Pushen, dieses aufgeweckte Sein, versuchen die Mannschaft immer anzutreiben. Ich glaube, dass das so halt einfach der Key war, um auf Schalke dann zusätzlich, natürlich musst du Leistung bringen, aber einfach zusätzlich so, einfach dir es so ein bisschen einfacher zu machen oder ein bisschen einfacher zu haben, weil die Leute dort halt einfach so nach diesen Charaktereigenschaften lechzen, das war Wahnsinn, wie schnell das ging. Also am Anfang hat kein Schwein hat dich gekannt, so, ne? Und dann hast du ein Spiel gemacht und ein zweites Spiel und ich bin nicht mehr aus dem Supermarkt rausgekommen. So, und worüber haben alle geredet? Nicht, ob du den Ball geil gehalten hast oder so weiter, sondern deine Art, wie du auf dem Platz und wie du dich freust und wie du die Fans mitnimmst und wo ich mir denke, so, ja, es ist meine Art irgendwo und es ist mein Charakter und es ist schön, dass es so ankommt. Aber es ist einfach krass, was du damit dann erreichen kannst, wenn du das einfach, wenn dir das nicht unangenehm ist, so, weißt du, und ich liebe das so, diese Emotionen rauszulassen und in eine Tribüne reinzugucken, wo 30.000 stehen und die ganzen Augen zu sehen, das war unfassbar.
Ja.
Also, da muss ich wirklich sagen, ja.
Also, was ich gerade so merke jetzt mit dem, was wir alles erzählt haben, die einzelnen Stationen, wie viel du auch von jeder Station ja mitnimmst irgendwie. Wie viel an dem Wegesrand, die dich dann jetzt ausmachen und die dich dann jetzt zu dem Spieler machen, der dann zu diesem Sommer dann zu unserem Verein gekommen ist, zum VfL Wolfsburg und hier in das Team reinkommst und eben genau diese ganzen Sachen, diese Erfahrungen. Und genau das bringst du jetzt alles in deinem Lebenserfahrungsrucksack hier mit und bist genau deswegen natürlich die Verstärkung, die der VfL Wolfsburg auf dieser Position genau braucht. Und ich freue mich total, weil ich merke jetzt, wenn ich jetzt mit dir rede, ich kenne dich jetzt besser als noch vor einer Stunde und merke, okay, das ist geil, weil du hast richtig einen Background, du bringst richtig was mit, du hast tolle Sachen erlebt und bist jetzt in der ersten Bundesliga bei uns angekommen und der Verein hat immer wieder alle Möglichkeiten und das Potenzial, die Anlage ist hervorragend, die Leute sind alle tierisch, ich kenne eine ganze Menge davon, nicht alle, aber alle sind irgendwie in eine Richtung und versuchen das zu machen und wir arbeiten dran und ich darf das hier machen, diesen Podcast und darf dich hier so ein bisschen kennenlernen. Du bist nach Wolfsburg gekommen, dann jetzt und wie ist der Schritt? Ist das für dich auch klar? Okay, hier ist Bundesliga und hier ist eine Chance auf internationalen Fußball. Hier bin ich dabei. Das Team mit Camille, das Team mit Pavo, das Team mit Pascal. Das ist mein Ding. Und Trainer Hasenhüttl, der dich schon gefunden hat und gesehen hat in Leipzig, der ist jetzt wieder da. Das heißt, da ist auch schon Bezug da. Wie ist die Entscheidung gefallen und wie geht's dir hier in Wolfsburg?
Ja, also grundsätzlich hast du, glaube ich, mit dem, was du zusammengefasst hast, alles ziemlich auf den Punkt getroffen. Aber so im Groben wusste ich, was meine Rolle sein wird, was auf mich zukommt. Und ich habe dann am Ende auch diesen Schritt hierhin mit vollster Überzeugung gemacht und bin happy, dass ich jetzt jedes Wochenende, sage ich mal, dabei bin. Natürlich willst du irgendwo auf dem Platz stehen. Ganz klar, vor allem auch nach der Saison, die ich jetzt letzte Saison gespielt hatte. Aber das ist die Situation, die war mir von vornherein bewusst und die versuche ich einfach für die Mannschaft und für den Coach und für den Verein so gut wie möglich auszufüllen. Und ich glaube, dass ich das relativ ordentlich mache. Zumindest gibt es keine anderen Reaktionen. Ich glaube, sonst hätte schon mal der ein oder andere was gesagt. Aber ja, eins ist auch klar, ich bin dankbar auf jeden Fall für die Möglichkeit, die mir der VfL gegeben hat. Und halt dann am Wochenende eben jetzt nochmal Bayern, Dortmund und wie sie alle heißen, nochmal live zu erleben. Ganz und genau. nicht auf Sky.
Ja, sehr schön. Ja, und wie gesagt, mit dem Ganzen, was du mitbringst, natürlich eigentlich auch aus meiner Sicht zumindest eine perfekte Personalie und passt hier super rein. Bist eben auch genau der offene und ehrliche Typ, der überall so programmiert wird und oder vielmehr proklamiert wird und gesagt wird, dass du das bist. Und jetzt Wolfsburg, jetzt bist du hier angekommen. Seid ihr gut angekommen? Gibt es schon ein paar Freunde, ein paar neue Kontakte? Gibt es schon Orte, die ihr hier gesehen und kennengelernt habt, die euch schon ein bisschen am Herzen liegen? Wie sieht euer Tag aus und eure Zeit aus hier in Wolfsburg?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal schauen, dass wir nicht so überall mit der Tür ins Haus fallen, sondern einfach vielleicht auch mal erstmal ein bisschen wirken lassen. Und das auch mal, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, ist besser so auch mal 2, 3, 4 Monate mal zum Schauen, was entwickelt das Leben einfach. Ich muss einfach sagen, dass wir hier, glaube ich, eine Region gefunden haben, die einfach für Familien unfassbar schön ist in Deutschland. Du hast für Familien super Lebensqualität. Vielleicht tut es auch dem einen oder anderen jungen Spieler, in Klammern Benze, ganz gut, dass der mal aus Berlin raus ist und hier ist.
Grüße geht raus.
Da wird er sich freuen. Aber nichtsdestotrotz hast du hier halt einfach die Möglichkeit, für deine Familie super schön zu leben oder zu wohnen und halt auch im Fußball nochmal so 2, 3 Steps weiterzumachen. Ne?
Ja, absolut.
Ich glaube, dass das einfach relativ gut passt und bin happy mit dem, wie die ersten 2, 3 Monate jetzt hier waren. Oder 4 Monate sind es, glaube ich, schon fast. Es geht so schnell alles. Das ist Wahnsinn.
Sehr schön. Ja, aber schön. Schön, du bist hier gut angekommen. Das klingt alles ganz hervorragend. Und jetzt kommen wir so langsam auf die Zielgerade dieses Podcasts, den ich unfassbar schön und intensiv fand, weil ich wirklich ein paar Sachen erfahren habe, die ich nirgendwo gehört habe. Und also allein die Geschichte mit dem SWR-Beitrag und so, die wird definitiv in meinem Kopf bleiben. Und du hast mir mit den Songs, die du mitgebracht hast, was immer hier dazugehört, tatsächlich heute Morgen einen ganz derben Ohrwurm ins Ohr gelegt, mit Beautiful Sunday von Daniel Blum. Wie kommt der denn in deine Liste rein? Dieser alte Klassiker.
Der ist, muss ich sagen, so, wir hatten ja auch über meinen Vater gesprochen mit seiner Band und die sich da aus dem Handballerkreis dann zusammengeschlossen hat früher. Die heißen übrigens dann auf Blattdeutsch die Tonschlappe. Also die Sportschuhe.
Okay, auch echt?
Auf Kurpfälzisch.
Turnschlappe, siehst du.
Genau, die Turnschuhe sozusagen.
Ja, siehst du, guck mal, du kannst es gut.
Genau.
Ich habe es nicht verstanden.
Ja, und die machen tatsächlich heutzutage immer noch Musik, treffen sich alle paar Wochen mal, proben zusammen, also trinken dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Bier, als dass sie Gitarre spielen, aber ist ja auch ganz, ganz nett. Und da gibt es noch ein Bild auch, habe ich auch noch zu Hause, nicht so vorne in so einem... Was ist das, so ein 4-Tonner oder so oder 3,5-Tonner vorne auf dem Fahrersitz sitze und hinten dran ist so die Plane aufgezogen und spielt halt die Band drin.
Okay, ja, okay.
Ne, und die haben halt immer so in der Region, ne, für die Kirchengemeinden und so weiter, wenn irgendwelche Feste waren, haben die halt Live-Musik gemacht. Und ich weiß nicht warum, dieses Lied ist mir einfach, das haben die immer gespielt.
Okay, krass.
Und schön. Das ist so meine Erinnerung an diese Zeit und an diese Band vor allem ist dieses Lied, frag mich nicht warum, also du könntest auch die Eagles nehmen, die Eagles mit Hotel California oder so, das lief da auch hoch und runter, aber dieses Lied ist für mich einfach so das Tonschlappe-Lied.
Ja, sehr gut, okay, das ist aber eine schöne Geschichte. Danach kommen dann die Rolling Stones mit Star Me Up.
Genau, also Papa war natürlich, hat natürlich meinen Musikgeschmack extremst geprägt. Vor allem in der Zeit, wo ich, sage ich mal, noch nicht so frei entscheiden durfte zu Hause. Bin da mega dankbar drum. Meine Eltern, die sind auf so viele Konzerte mit uns gegangen. Also was ich schon erlebt habe von Rolling Stones über Bruce Springsteen, Joe Cocker, die Eagles. Wir können da noch Stunden weitermachen. Also die haben mich überall mit hingenommen.
Ah, cool.
Und Rolling Stones und Start Me Up ist für mich einfach so auch so eine Verknüpfung irgendwo an die Jugend, die sich bis heute tatsächlich durchzieht, weil ich so immer vorm Spiel ist das eigentlich so, wenn du ein bisschen Musik hörst, ist das eigentlich so mein erstes Lied.
Mhm.
So nach dem Motto, Junge, fahr mal hoch jetzt.
Ja, ne? Alles
geht,
klar.
Geht
okay,
los jetzt.
Cool.
So, ne?
Ja,
und
sehr gut.
Dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, die Stones auch schon zweimal live zu sehen, ist es einfach so ein Lied, was speziell ist. Läuft dort immer auch natürlich logischerweise
das erste Lied. Oftmals auch ganz zu Beginn, ne? Von
genau,
Gott an.
Ja, genau, und
ja, geil.
Kindheit aber, auch.
Ja, das ist ja super schön. Dann kommt als nächstes Sean Paul. Ein bisschen was Neues, She Doesn't Mind. Gibt es dazu auch eine Geschichte? Oder?
Alle Lieder haben eine Geschichte.
Gut. Dann erzähl sie
alles
bitte.
Haben eine Geschichte. Also das so das Lied, was meine Frau und ich, weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, ist das, glaube ich, rausgekommen, irgendwie so 2010, 2011. Und man hat ja immer so kitschige Sachen und so Ideen, ne? Und manche kaufen sich irgendwie so einen Partnerring oder was auch immer. Und das war so unser gemeinsames Lied. Also immer, wenn irgendwie dieses Lied lief und wir waren beisammen, haben wir gesagt, oh, guck mal, der läuft Sean Paul gerade.
Ja,
und
cool.
Oder wenn wir, ich war ja auch immer viel dann weg, auch mit der Jugendnationalmannschaft und so weiter. Wenn ich irgendwo unterwegs war, kurze WhatsApp, hier, guck mal, läuft gerade das Lied, ich denke an dich so.
Ach,
und dann halt auch umgekehrt. Also ist so unser gemeinsames Lied, hat sich jetzt auch ein bisschen verlaufen in den letzten Jahren, läuft ja jetzt auch nicht mehr so oft im Radio, aber tatsächlich ist es so, dass wenn es eben so Anlässe gibt, wie jetzt eben dieser Podcast hier und du so ein bisschen die Gedanken machst, dann kommt das schon ganz schnell rein, das Lied.
Ja, sehr schön, auch eine schöne Geschichte. Dann kommt als viertes Glass Animals mit Heatwaves.
Ja.
Das ist ein bisschen moderner, ne? Ein bisschen was Frischeres.
Da gehen wir zurück in die Schweizer Zeit.
Ah, okay.
Und zwar haben wir ja den Pokal gewonnen damals in der Corona-Zeit.
2021.
Genau. Und wir hatten in der Schweiz auch so getrennte Kabinen. Also die Mannschaftskabine wurde dann aufgeteilt in 3, 4, 5, 6 kleinere Kabinen.
Okay.
Und ich habe dort, wir hatten dann so eine Torwartkabine gehabt, also wo alle drei Torhüter dann zusammen waren. In der Schiedsrichterkabine ist es im Stadion.
Mhm.
Also eigentlich die beste Kabine haben wir uns rausgesucht, weil wir hatten alles. Wir hatten Bad dabei, wir hatten einen Tisch in der Mitte stehen. Ne, da gab es jeden Morgen hat irgendeiner.
Ja, wir haben ein kleines Auge.
Jeden Morgen hat irgendeiner Dings hier Brötchen und so mitgebracht. Das war schon ganz lustig. Und da habe ich mit dem David Ziebung, heißt der ist jetzt tatsächlich Sportkoordinator in Gladbach.
Mhm.
War damals 20 Jahre war der bei dem Verein, also war so die Legende in dem Club.
Okay.
Und ich bin dann quasi gekommen, habe ihn so ein bisschen dann beerben dürfen. Und David ist ein überragender Typ und wir haben so eine coole Zeit gehabt, die ersten 2 Jahre. Und irgendwie ist dieses Lied so an uns hängen geblieben. Und ähnlich wie das andere Lied mit meiner Frau, war das Lied so, dass es einfach so speziell war. Und man hat sich so verbunden gefühlt, wenn das Lied lief. Und haben das teilweise dann im Bus, haben wir natürlich immer hinten letzte Reihe zusammengesessen und das dann einfach mal so random reingehauen und gehört und dann ist kaputt gelacht und das hat sich dann so durchgezogen, dass wir dann das tatsächlich so frech waren, als wir dann das Pokalfinale gespielt haben, mussten wir eine Liste abgeben vorm Spiel. Welche Lieder wir hören würden, wenn wir den Pokal gewinnen.
Okay.
Und dann haben wir das mal als allererstes reingeballert.
Okay,
und dann
krass.
Haben wir den Pokal gewonnen und dann Abpfiff. Und es war ja Corona, es waren nur 100 Leute im Stadion in Bern.
Ah, okay.
Und dann hast du halt alles gehört. Und dann lief direkt das Lied und wir sind uns in die Arme
gefallen. Im Stadion.
Im Stadion, ja, okay. Wir sind uns in die Arme gefallen, haben uns gefreut und da liefen dann auch die ein oder anderen Tränen. Gibt es auch noch ein Interview, wo ich da gecrashed habe, irgendwo beim SRF, müsst ihr mal suchen, noch mit Maske auf und so. Und das war eine wirklich, wirklich coole Zeit, weil für ihn das auch noch die letzte Saison war. Also der hat danach die Karriere beendet.
Okay.
Und wie gesagt, dadurch, dass er halt 20 Jahre in dem Verein gespielt hat und wir die Möglichkeit hatten, ihm zum Karriereende noch zum
Abschied so einen Titel
halt als, sag mal, ne? Mr. FC Luzern noch einen Titel zu schenken. Mit dem Lied war unfassbar.
Ja, und super.
Ist heute noch. Also wenn wir Kontakt haben, dann hauen wir immer so den Refrain rein. Ab und zu singen wir uns den gegenseitig vor.
Ja, sehr schön.
Total verrückt.
Okay, und dann als letzte, als letztes Kapitel dann nochmal Natasha Bedingfield mit Unwritten, uns allen sehr bekannt, ein Riesenhit gewesen irgendwie. Erzähl uns die Geschichte nun dann auch noch bitte.
Du, also der ist ein bisschen, ist nicht so tiefgründig, aber ich finde den Song einfach geil und muss sagen, da gibt es auch einen Film. Jetzt fällt der mir nicht ein. Habe ich dem letzten mit meiner Frau geschaut, wo das Lied auch eine relativ große Rolle spielt, weil das jemand ist, der in dem Film auch so tierisch Flugangst hat und dann im Flugzeug dann halt immer so sein Beruhigungslied und dann singt er immer so ganz laut mit und wir haben das halt auch immer so, keine Ahnung, auf Weinfesten oder wenn irgendwo was war und das Lied lief, dann haben wir immer alle im Freundeskreis da mitgesungen und gemacht und getan und ist vielleicht auch im Moment so ein bisschen präsenter geblieben durch diesen Film. Den haben wir gerade vor einem Monat oder so geschaut. Okay. Und ist so einfach ein Lied, wenn du mal ein, zwei Bierchen getrunken hast, macht Spaß, den lauthals mitzusingen.
Also am Ende zum Abschluss nochmal eine Nummer, die so ein bisschen was Leichteres mit sich bringt.
Genau.
Und wir sind sehr, sehr lang geworden heute, aber es war einfach ein super schönes Gespräch. Ich bedanke mich total doll bei dir und ich wünsche dir vor allen Dingen natürlich für die Zeit, die hoffentlich lange währt hier in Wolfsburg, dass du die Power hast, dass du da bist, wenn du gebraucht wirst und dass du gesund bleibst vor allen Dingen und dass wir mit dir noch ganz viele tolle Spiele sehen werden und schöne Abschlüsse und den internationalen Fußball wieder nach Wolfsburg holen. Und dafür wünsche ich dir alles, alles Gute und sag nochmal vielen, vielen Dank, Marius Müller, für deinen Besuch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die schönen Schlussworte, die du noch schöner gemacht hast als die Worte am Eingang. Ich wünsche euch allen da draußen und dir natürlich auch alles Gute. Bleibt gesund jetzt in der kälteren Jahreszeit, die jetzt losgeht und hofft, dass wir vor allem diesen internationalen Fußball wieder schnellstmöglich hierher holen.
So soll es sein. Vielen, vielen Dank,
danke
Marius
dir.
Müller. Bis bald.
Ciao. Tschüss.